ARD.
Dieser Trip von Außenministerin Annalena Baerbock. Schwierig. Die Krux, wie man internationale Partner gleichzeitig umarmt und kritisiert, Saudi-Arabien und Katar, sprechen wir in dieser Episode drüber. Und gesund leben. Also es gibt kaum ein Genre, das so ein großes Wachstum gehabt hat in den letzten Jahren. Von Ernährung bis Yoga. Aber die Gesundheitskompetenz bei Nutzerinnen ist runtergegangen. Gerade bei Kindern. Das müssen wir natürlich diskutieren.
Politikum, der Meinungspodcast.
Mit Max von Malotki, guten Tag. Und wo wir gerade dabei sind, was Kinder heute alles nicht mehr können, dazu ist heute auch noch eine andere Studie erschienen, möchte ich kurz drüber reden, bevor wir zu den großen Themen kommen. Es geht nicht um Gesundheit, die neue weltweite Lesestudie ist raus und Deutschlands Grundschulkinder, sie können Sie sich vorstellen, sind mal wieder abgesackt.
Im Vergleich zu Beginn der IGLU-Studie 2001 ist die mittlere Lesekompetenz in Deutschland deutlich gesunken. Zwischen 2016 und 2021 sank die mittlere Lesekompetenz besonders deutlich. Der Trend absinkender Schülerleistung besteht bereits seit 2006.
Sagt Nele McElveny, das ist die Leiterin der Studie und die liest hier eindeutig vom Zettel ab, um zu zeigen, dass sie es kann. Seht ihr Kinder, so geht's. Ja, ich weiß, es ist schon traurig. Der Trend geht seit Jahrzehnten bergab und wir sind nur noch deshalb schlechtes Mittelmaß im internationalen Vergleich, weil es vielen anderen Ländern auch so geht. Ne? Also die anderen sind auch schlecht, sollte jetzt natürlich nicht das Kriterium sein. Aber woher kommt's denn grundsätzlich? Ja, Lesen macht Kindern vergleichsweise wenig Spaß. Das belegt die Studie. Und wenn sie jetzt auf TikTok losgehen und dass Kinder ja nur noch soziale Medien konsumieren, kein Wunder. Die nächste Sorge ist ja schon am Horizont, dass Schüler jetzt bald gar nichts mehr können müssen.
Es hat natürlich das Potenzial, dass man sich jetzt auf die faule Haut legt und ChatGPT die Arbeit machen lässt.
ChatGPT macht in Zukunft alles für die Schüler. Wobei, das ist eigentlich ja meine Hoffnung. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil für ChatGPT muss man Fragen schreiben und Antworten lesen können. Und das könnte am Ende die Fähigkeiten der Grundschülerinnen wieder steigen lassen. Lesen und schreiben können, damit man mit dem Computer bei Hausarbeiten bescheißen kann. Ich glaube, das ist der größte Motivator im Bildungsbereich seit langem.
Dieser Podcast regt die Meinungsbildung an. Atmen Sie ruhig weiter, um einen erhöhten CO2-Ausstoß zu vermeiden.
Sie kennen den Effekt, Sie haben das Gefühl, Sie kriegen vielleicht einen Schnupfen. Die Nase läuft so ein bisschen und dann gucken Sie mal dazu ins Internet und dann finden Sie Antworten von hier ist das Wundermittel, das Ärzte vor Ihnen geheim halten wollen, bis zu, ja, Sie haben leider eine tödliche Krankheit. Und die Älteren unter uns legen das Handy dann einfach schnaufend weg, wenn überhaupt noch einer durchblicken kann, dann wahrscheinlich die jüngere Generation, die mit dem Internet groß geworden ist. Aber, und ich habe es ja schon angedeutet, leider stimmt das nicht. Also gerade die Jüngeren haben Probleme, online die richtigen gesundheitsbezogenen Informationen zu finden. Das ist Thema auf dem Bundesärztetag aktuell und das sagt auch unser Gast. Im Gespräch heute Professor Dr. Orkan Okan, Fachbereich Gesundheitskompetenz von der Technischen Universität München. Guten Tag, Herr Okan.
Guten Tag.
Gesundheit ist ein Riesenthema. Es gibt Bücher, es gibt Medizinseiten, es gibt Menschen, die sich auf Social Media wirklich auf ein Thema spezialisieren. Es gibt eigentlich für jeden Topf einen Deckel, egal welches Thema man sucht. Warum sind wir und insbesondere die jungen Menschen da schlechter informiert?
Also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass sie schlechter informiert sind. Sie benötigen einfach ja die Bildungskompetenzen, das Training, vielleicht auch über die Schule, um die Kompetenzen zu erlernen, sicher das Internet zu navigieren, sicher Informationsumgebungen mit Bezug zur Gesundheit zu navigieren. Und das wird, wie Sie gerade am Anfang gesagt haben, das ist Ihnen nicht in die Wiege gelegt. Mhm. Sie werden also nicht geboren und sind digital kompetent, sondern Sie müssen, wie alle anderen Kompetenzen auch, den Umgang mit diesen neuen Welten und Realitäten lernen. Insbesondere die Fähigkeit, im Internet sicher zu navigieren. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Suchziel hat, auch wirklich dann bei diesem Suchziel anzukommen, wenn man dann dort angekommen ist, die Informationen zu bewerten, sind das jetzt vertrauenswürdige Informationen, ist die Qualität gegeben oder handelt es sich vielleicht um Fake News, Falschnachrichten oder ja mit kommerziellem Interesse hinterlegte Botschaften?
Wenn wir gerade über Kinder reden, korrigieren das nicht im Zweifelsfall die Eltern, die sagen, mach nicht den Quatsch, der im Internet steht?
Also sicherlich, Eltern haben eine korrektive Funktion, aber sie wissen, wie das ist. Kinder müssen ja nicht immer unbedingt auf die Eltern hören. Einerseits, andererseits, wie gesagt, auch Eltern, also auch Erwachsenen fällt es schwer. Wir reden ja hier von einer vollkommen neuen Situation. Die digitalen Kommunikationstechnologien, am Anfang war es nur das Internet, dann kamen die sozialen Medien und Foren dazu. Mittlerweile sind es die Apps, die halt den Zugang zu den digitalen Informationen zur Gesundheit im Internet eigentlich allgegenwärtig verfügbar machen, bis in die Hosentasche über Smartphone und über Tablets. Und ich glaube, auch Eltern müssen das erst einmal lernen. Und im Internet stehen gute und richtige, vertrauensvolle, ja, valide, reliable Informationen den Falschinformationen gegenüber. Wir sprechen da von einer sogenannten Informationsepidemie, die nochmal katalysiert wurde durch die Covid-Pandemie. Ein rasches Auftreten von einer großen Menge an Informationen, ja, falsche und richtige, die sich rasant schnell verbreiten. Und mit dieser Welt umzugehen, die Kompetenzen müssen auch die Eltern lernen, damit sie dann ja im Rahmen der Sozialisation, der Bildung an ihre Kinder und Jugendlichen weitergeben können.
Weil Sie gerade gesagt haben, dass es natürlich auch gute Seiten hat, es steht auch was Gutes oder es stehen gute Informationen im Internet. Ich erinnere mich dran, als ich jetzt mich auf das Thema vorbereitet habe, dass mein Vater eher so die Generation war, komm, sei kein Hypochonder, du musst jetzt auch nicht für jedes Zipperlein zum Arzt. Da war es gar nicht die Frage, ob man auf irgendwelche Online-Informationen reinfällt, sondern das war sozusagen aktive Ignoranz. Ne? Der wollte sich gar nicht damit beschäftigen. Das hat er mir so ein bisschen auch quasi mitgegeben. Ne? Da redet man nicht drüber, das ist privat. Ist es nicht auch gut, dass Online-Informationen verfügbar sind und offener über Gesundheitsthemen gesprochen wird dadurch?
Also definitiv. Also das Internet, So schädlich es häufig auch dargestellt wird, hat natürlich auch viele gute Seiten, dass man eben über offizielle behördliche Seiten Informationen zur Gesundheit erhält und jetzt mittlerweile nicht mehr nur mit einem primären Fokus auf körperliche, sondern eben auf geistige, psychosoziale, mentale Gesundheit. Und Gesundheit ist halt etwas, das uns alle betrifft, und zwar 24 Stunden am Tag, das ganze Leben, eine ganz wichtige Ressource für den ganzen Lebensverlauf. Und ich glaube, offen über gesundheitliche Herausforderungen, Probleme zu sprechen, ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin froh, dass unsere Gesellschaft diese Entwicklung nimmt, dass Gesundheit und auch das Sprechen über Gesundheit zu etwas sehr Natürlichem werden. Nun müssen wir natürlich schauen, dass wir das Thema so adressieren, dass eben, ich hatte ja gerade gesagt, Kinder und Jugendliche haben in unserer Studie tatsächlich Probleme damit, ihre Anliegen richtig zu formulieren und anderen mitzuteilen. Und das ist ja, wenn man sich Hilfe holen will, ja erstmal ein wesentlicher erster Schritt. Und daher eben bin ich sehr froh, dass das Thema da ist, aber wir müssen es wirklich gerichtet durch Bildungsmaßnahmen, frühe Prävention, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung wirklich aktiv schulen können.
Wenn Sie sagen Schulen, wo soll das stattfinden? Tatsächlich an der Schule. Also ich weiß nicht, ob ich jemals eine Mensa erlebt hätte, in der ich was über gesundes Essen zum Beispiel gelernt hätte oder so.
Da sagen Sie jetzt ja was ganz Interessantes. Tatsächlich würde das als Ort die Mensa eben sich anbieten über Ernährung, über Nährstoffe, über gesunde Ernährung, das Ernährungsverhalten zu informieren. Ja, und so könnte man vielleicht verschiedene Orte in der Schule, die dann einen Bezug zu bestimmten Themen haben, mit diesen Informationen zu diesem jeweiligen Ort und Thema ausstatten. Das wäre natürlich etwas. Es geht natürlich aber auch in der Klasse, im Unterricht. Man kann Gesundheit ja wirklich mit fast jedem Fach verbinden. Und wo es sich meines Erachtens nach jetzt mittlerweile besonders anbietet, Gesundheit oder Gesundheitskompetenz zu adressieren, sind die neuen Medienkompetenzrahmen der Länder, die auf der Strategie der digitalen Bildung der Kultusministerkonferenz beruhen. Und wenn man es beispielsweise, so wie Sie jetzt gerade vorgestellt haben, zur Ernährung macht, zur körperlichen Bewegung. Man kann es aber auch zur Psyche, zum Sexualverhalten, zur Verkehrssicherheit etc. pp. Machen. Dann hätte man schon Gesundheitskompetenz über didaktisch-inhaltliche Maßnahmen in der Klasse adressiert.
Wo haben Sie bei sich selber entdeckt? Also Sie sagen jetzt extra, wir fangen bei Kindern an, damit wir denen im wirklich frühen Alter beibringen, wie man es richtig macht. Weil wir sind alle schon versaut von unseren Eltern, die es auch falsch gemacht haben. Merken Sie bei sich manchmal, Mann, ich beschäftige mich mit dem Thema professionell und trotzdem falle ich zwischendurch auf die alten Sachen rein, die ich mir angewöhnt habe, weil ich sie als Kind schon falsch gemacht habe?
Genau. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ob wir alle als Erwachsene schon versaut sind. Wir können ja auch dazu lernen. Für uns sind diese Welten ja auch neu und selbstverständlich, wenn ich beispielsweise mich informieren möchte. Wir sehen beispielsweise in unseren Studien, dass Kinder und Jugendliche sagen, Eltern, Ärzte, Lehrkräfte und das Internet, das sind so die zentralen Orte, wo sie sich Informationen holen. Und ähnlich ist es halt dann eben bei mir auch. Ich schaue natürlich auch im Internet nach und dann begegnen einem, ja, richtige Informationen, die man richtig gut gebrauchen kann, aber auch falsche Informationen. Und dann geht es, glaube ich, darum, über die Gesundheitskompetenz in die Lage versetzt zu werden, dass man diese Informationen unterscheiden kann, ja, gegeneinander abwägen kann, sehen kann, hier ist wahrscheinlich eine Information, die ist richtig, der kann man vertrauen und diese Empfehlung kann man vielleicht auch umsetzen, sei es jetzt für die Versorgung oder im Lebensalltag und diese vielleicht nicht. Und helfen tut da natürlich, wenn man gleich von Beginn an auf ja, behördliche oder Internetseiten mit abgesicherten Informationen von vertrauensvollen Quellen geht. Ich glaube, das ist jetzt nochmal eine Sache, die ganz wichtig ist. Aber auch das Internet ist leider, die Komplexität nimmt zu. Wir haben halt Quellen, zum Beispiel Influencer, aber auch ganz normale Websites, Portale zu Gesundheitsinformationen. Und häufig stecken da Kaufinteressen, Werbebotschaften, kommerzielle Absichten hinter denjenigen, die diese Informationen zur Verfügung stellen. Und das sieht man halt häufig nicht. Ja, und dann hört man dazu, kriegt dann eine bestimmte Gesundheitsbotschaft und ja, weil eben diese Influencer-Person uns das so mitteilt, folgen wir der oder die Affinität, dem Glauben zu schenken und das dann umzusetzen, ist dann höher. Da, glaube ich, müssen wir nochmal ganz gezielt draufblicken und versuchen, da auch die Kompetenzen und das Bewusstsein zu schärfen, dass man auch gerade in diesen Welten, die wir vielleicht selber nicht aufsuchen, weil wir uns über Gesundheit informieren, aber indirekt doch Botschaften bekommen zur Gesundheit, besser in den Griff bekommen. Ich glaube, das wird eine Herausforderung der nächsten Jahre werden. Also dieses ganze Universum der kommerziellen Determinanten von Gesundheit.
Professor Okan, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Professor Okan war das vom Fachbereich Gesundheitskompetenz von der Technischen Universität München hier im Gespräch im Politikum Meinungspodcast. Übrigens, morgen diskutieren wir nochmal über das Thema Heizungstausch. Nicht mal die Ampel selbst ist sich ja einig zu dem Thema. Und wenn Sie mal gleichzeitig lachen und weinen wollen, dann müssen Sie nur mal eine Energieberatung zum Thema Heizungstausch machen, so wie ich das gemacht habe. Weil ich wusste, meine alte Gasetagenheizung muss ausgetauscht werden. War am Ende halt 30 Jahre alt. Und die Frau von der Energieberatung meinte abschließend nur zu mir, also es kann sein, dass der Herr Habeck sich das von Ihnen wünscht. Aber für Sie würde ich sagen, entweder Sie einigen sich mit den 18 Parteien in Ihrem Haus auf ein mehr oder weniger exotisches Mini-Heizkraftwerk oder Sie packen sich eine neue Interims-Gasheizung rein, bis Alternativen für Sie da sind. Und vorher renovieren Sie erstmal A, die Außenfassade, B, die Fenster, C, das Dach. Das macht mehr Sinn. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich auch schon mal informiert, was bei Ihnen schlauer wäre, bevor man subventioniert die Heizung tauscht? Dann erzählen Sie mir doch mal von Ihrer Erfahrung. Gerne via Mail politikum@wdr.de oder eine Sprachnachricht via Messenger an die 0172 25 300 42. Es wäre schön, wenn ich da mit meinen Erfahrungen nicht alleine wäre. Es ist ein Tanz auf dem Drahtseil für die Außenministerin. Aktuell viel Raum für Fehltritte bei ihrer Reise für Annalena Baerbock. Gestern war sie in Saudi-Arabien, heute ist sie in Katar. Da fragt man sich, warum sich überhaupt in diese Manege begeben. Zwei Länder, auf die Deutschland auf der einen Seite zunehmend angewiesen ist, aber die auf der anderen Seite in Menschenrechtsfragen problematisch sind. Und da kann man ganz schnell die Erwartungen hier in Deutschland enttäuschen oder eben die Kooperation. Kooperationspartner dort. Und das lässt Annalena Baerbock dann fast keinen Spielraum. Mit dem Thema setzen wir uns heute an den Tisch. Mein Kollege Yassin Moshabasch hat gesagt, das ist knifflig, da müssen wir drüber reden.
Ja.
Politikum. Küchentisch.
Herr Mushabash, wir fragen mal erstmal ganz grundsätzlich, warum beehrt eine deutsche Außenministerin überhaupt zwei derart problematische Staaten mit dem Besuch? Das ist doch schon von Anfang an vergiftet, die Sache.
Naja, ich würde so sagen, schmollen oder beleidigt sein ist keine Kategorie der internationalen Beziehungen. Mhm. Außenpolitik, und darum geht es hier ja, wird durch die eigenen nationalen Interessen bestimmt. Und Deutschland hat Interessen am Golf, insbesondere seit dem russischen Einfall in der Ukraine, aber auch mit Blick auf die Klimapolitik. Saudi-Arabien zum Beispiel könnte ein sehr wichtiger Geschäftspartner im Bereich grüner Wasserstoff werden. Katar wiederum ist seit einigen Monaten ein zentraler Lieferant von flüssigem Erdgas, das wir brauchen, um das Wegbrechen der russischen Gasexporte aufzufangen. Kurz gesagt, wir müssen reden.
Mhm. Ja, das klingt jetzt natürlich wieder sehr vernünftig. Ist das dann einfach der ganz bittere Kompromiss? Wir ordnen dem alles unter, wir kehren die Menschenrechtsverletzungen und die Missachtung der Frauenrechte in den Ländern einfach unter den Teppich, weil wir brauchen den dicken Teppich gerade.
Ja, solche moralische Empörung ist immer sehr einladend. Aber bevor ich das genauer beantworte, eine kleine Erinnerung. Mhm. Russland war auch schon vor dem Einmarsch in die Ukraine ein ziemlich problematischer Partner, von dem wir abhängig waren. Von den Saudis kaufen wir seit Jahrzehnten Öl und reden selten drüber. Und über unsere Abhängigkeit von China könnten wir auch mal länger diskutieren. Was ich damit sagen will, es wäre natürlich sehr schön, wenn wir alle unsere Bedarfe decken könnten, indem wir ausschließlich bei Freunden einkaufen, also in Norwegen oder den Niederlanden. Mhm. Aber das ist nicht möglich, das war noch nie möglich, das wird nie möglich sein. Die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt, denn es macht eben einen Unterschied aus, ob man auf dieses Problem jetzt mit kaltem Realismus reagiert und das alles wortlos akzeptiert oder ob man sich einen Rest Idealismus bewahrt und seine Hoffnung zum Ausdruck bringt, wenigstens das also, dass diese Länder Fortschritte erzielen bei der Demokratisierung und bei ihrem inneren Wandel.
Ja, die Abhängigkeit von den Saudis, Sie haben es gesagt, ist besonders groß. Und Frau Baerbock war gestern jedenfalls fast nur anerkennend in Saudi-Arabien unterwegs. Wir hören das nochmal kurz.
Hier vor Ort in Jeddah sieht man die vorsichtigen Schritte der Öffnung, die es in den letzten Jahren gab. Das verdient Anerkennung, gerade auch mit Blick auf innere Widerstände.
Also sie kann eigentlich gar nicht. Sie könnte jetzt nicht auf den Tisch hauen.
Nein. Dafür gibt es zu wenig Spielraum, denn Deutschland kann es sich im Moment nicht leisten, Saudi-Arabien oder auch Katar komplett vor den Kopf zu stoßen oder bloßzustellen. Und das ist auch der Grund, warum Frau Baerbock zum Beispiel gestern in Saudi-Arabien jedenfalls öffentlich kein Wort über den Mord an Jamal Khashoggi verloren hat.
Mhm. Ach stimmt, dieser kritische saudische Journalist damals.
Genau, der im Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Und stattdessen hat sie, wir haben es gerade schon gehört, die Saudis gelobt für Fortschritte bei der vorsichtigen Öffnung ihres Landes und für ihren Einsatz, der ist nun mal real, in verschiedenen internationalen Krisen. Andererseits finde ich das durchaus anerkennenswert, dass Frau Baerbock den minimalen Spielraum, der sich ihr bietet, genutzt hat.
Ja, jetzt kommt ein Lob.
Ja, genau. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie, und das zitiere ich jetzt mal, dass es kein Geheimnis ist, dass uns im Bereich der Menschenrechte noch vieles teilt. Das finde ich einigermaßen deutlich. Sie hat auch gesagt, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen nicht losgelöst von den Menschen- und Freiheitsrechten betrachten könne. Und in Katar, da ist sie jetzt gerade, während wir reden, wird sie vermutlich einen ähnlichen Balanceakt absolvieren.
Ja, ich merke schon, unsere Rollen sind klar verteilt. Ich bin der Typ, der böse nachhakt. Sie sind der Verständnisvolle. Also muss sich deutsche Außenpolitik am Golf einfach damit begnügen? Man kann höchstens so ein paar kritische Botschaften in Statements reinschmuggeln?
Kurze Antwort, ja. Also wir sind hier nun mal leider nicht bei Wünsch dir was. Es gibt seit Jahren einen Bedeutungsverlust der gesamten westlichen Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten. Wir können es ja mal durchgehen, da wo es wichtig ist. In Syrien hat Russland das Vakuum gefüllt, im Irak ist es der Iran und fast überall mischen längst die Chinesen mit, neuerdings sogar als Vermittler in innerarabischen Konflikten oder in Konflikten in der Region. Die Arabische Liga hat jüngst beschlossen, Syrien wieder aufzunehmen und damit den schlechter Assad zu rehabilitieren.
Mhm, als wenn nichts gewesen wäre.
Genau, aus pragmatischen Gründen, damit die Wirtschaft wieder läuft. Und was der Rest der Welt dazu denkt, das interessiert Saudis, Ägypter, Katarer alles überhaupt nicht mehr so sehr wie früher. Die Araber sehen das als Teil einer lang ersehnten Emanzipation. Europa hingegen wird zunehmend als Bittsteller wahrgenommen. Das ist eine Tatsache und die lässt sich nicht leugnen.
Was wird denn die Reise von Frau Baerbock unter den Umständen noch zu einem Erfolg machen?
Tja, betrachten wir es mal minimalistisch. Es ist im deutschen Interesse, dass die Beziehungen nach Frau Baerbocks Besuch eher geschmeidiger sind als schwieriger. Und es ist auch im deutschen Interesse, wenn unsere Position, und das schließt unsere vorsichtige Kritik ein, in Riad und Doha danach besser verstanden werden. Das könnte ihr gelingen. Die Hoffnung, dass Frau Baerbocks Kritik eine Diskussion in der saudischen oder katarischen Gesellschaft auslöst, die hege ich allerdings nicht. Ich habe spaßeshalber am Montagabend, also gestern, mal geschaut, was die Zeitungen in Saudi-Arabien über den Besuch der Außenministerin geschrieben haben. Darin tauchte komischerweise nur das Lob an den Gastgebern auf. Die Kritik ist irgendwie unter den Tisch gefallen.
Auf Deutschlands Kritik hört keiner mehr. Und wenn wir überhaupt noch mitspielen wollen, dann müssen wir den Ball gerade flach halten. Deutschland braucht die Connections. Mal sehen, wann wir uns davon außenpolitisch wieder emanzipieren werden. Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Sie wissen vermutlich, es gibt ja die Kritik, dass Windräder eine Gefahr für Vögel seien. Der Naturschutzbund schätzt, 100.000 Vögel pro Jahr kommen da um. Das Bundesamt für Naturschutz hält die Zahlen allerdings für unzuverlässig. Und während Deutschland noch diskutiert, schalten die Nachbarn, nämlich die Niederlande, und das ist eine Weltpremiere, sagen die, ihre Offshore-Windanlagen für gewisse Phasen ab. Und zwar, um die Zugvögel durchzulassen. Gut. Also so schlecht sind wir jetzt auch nicht. Deutschland hat doch auch Windräder an Stellen subventioniert, wo gar kein Wind weht, vermutlich um die Vögel zu schützen, oder? Windräder, die sich nie drehen, das halte ich im Sinne des Naturschutzes für fast noch innovativer. So, das war Politikum für heute. Mein Name ist Malotki, machen Sie es gut. Morgen dann die nächste Ausgabe unseres Podcasts.
WDR 5